Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstführung. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Anja Mahlstedt, Trainerin und Coach und immer wieder mit Menschen dadurch in Kontakt, die wirklich etwas in ihrem Leben verändert haben. Die zu den Säulen des Lebens, die es braucht, um in Balance zu sein und vielleicht sogar glücklich zu sein, die tatsächlich es geschafft haben, diese einzelnen Säulen ins Gleichgewicht zu bringen oder etwas in einer Säule besonders erlebt, erfahren oder erdacht zu haben. Und mit diesen Menschen führe ich Gespräche und möchte dich gerne daran Anteil haben lassen. Freu dich mit mir auf meinen nächsten Gast. Heute im Podcast ist der Oliver Nölting. Und ich freue mich sehr, Oliver, du bist Frugalist. Frugalisten, habe ich jetzt gelernt, sind Menschen, die wirklich ein erfülltes, unabhängiges und selbstbestimmtes Leben führen wollen. Und vor allen Dingen, glaube ich, liegt der Fokus auf diesem Thema finanzielle Unabhängigkeit. Weil ich habe so im Vorgespräch gelernt, es lohnt sich sparsam, trotzdem erfüllt zu leben, um dann ja mit 40 vielleicht in die Rente zu gehen. Und ja, du hast Familie, du hast ein Kind und du lebst das. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit, wir sind mitten in der Corona-Krise, werden wir diesen Podcast aufnehmen, gilt es ja auch bei vielen Menschen sicherlich auch ja, so ein Umdenken einzuleiten. Von daher finde ich das großartig, dass das gerade heute geklappt hat mit dem Gespräch zwischen uns beiden. Oliver, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, Anja. Danke für die Einladung.
Ja, Oliver, ich würde gerne erstmal anfangen, weil möglicherweise kennen auch nicht alle diesen Begriff Frugalismus. Was ist das eigentlich? Wie lebt so jemand wie du? Was heißt das eigentlich? Magst du da erstmal so ein paar einleitende, erklärende Worte sagen dazu?
Ja, Frugalismus ist eigentlich so eine Lebensphilosophie, kann man sagen. Und der Kerngedanke ist, dass ich mein bestmögliches Leben führen möchte oder eigentlich später, wenn ich mal alt bin, auf mein Leben zurückgucken möchte und sagen kann, ja, ich habe eigentlich das Beste aus meinem Leben gemacht. Ich habe vieles erlebt. Es war spannend, aufregend. Und der Gegenentwurf zum Frugalismus wäre sozusagen, dass ich mein ganzes Leben immer in den gleichen Job arbeiten gehe, abends mich auf die Couch setze, Fernsehen gucke, passiv konsumiere. Das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte mein Leben aktiv gestalten, möchte mir Freiheiten aufbauen, um selber entscheiden zu können, womit ich mich beschäftige in meinem Leben. Und ich möchte eigentlich immer Neues lernen, aktiv sein, statt eben nur passiv zu konsumieren. Also man könnte sagen, so ein Alltagsheld sein, ja, und sich immer weiterbilden und Neues ausprobieren.
Ja, genau, und es ist so. Wir haben ja diesen Podcast Säulen des Lebens genannt, weil so der Hintergrund und die Idee ist ja, dass es viele unterschiedliche Säulen gibt, die wir einfach in Betracht beziehen müssen, dass wir da eine Ausgewogenheit haben, um genau das zu machen, nämlich unser Leben gut zu gestalten, wirklich ausgewogen zu leben und in allen Säulen, du sagst es jetzt ja auch schon, also aktiv zu sein, weiterhin zu lernen, also diese Themen in Betracht zu haben. Und ich habe dich ja angesprochen, weil ich glaube, dass du ganz gut insbesondere bei diesem Thema finanzielle, wie auch immer gestrickte Sicherheit, aber dieses Thema Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit spielt ja, wie du sagst, auch für das Thema Selbstgestaltung eine große Rolle. Also ich kann ja nur aktiv sein, wenn ich in irgendeiner Form ein Stück Unabhängigkeit auch habe. Also wenn ich einen hohen Freiheitsgrad habe. Ich glaube, damit hängt das ja viel zusammen. Und da erzähl doch mal, wie gestaltest du das? Wie gestaltet ihr das als Familie? Was sind dann da so der Rahmen?
Genau, also ich sehe es auch so, dass Geld erstmal ein wichtiges Werkzeug ist, mit dem man sich genau, wenn man es richtig einsetzt, sich genau solche Freiheiten erkaufen kann, letzten Endes, um freier zu leben, um unabhängige Entscheidungen zu treffen. Und deswegen spielt Geld, finde ich, für diese Frage nach einem erfüllten Leben eine relativ wichtige Rolle sogar. Nicht die einzige, aber doch eine zentrale. Und also wir versuchen so möglichst optimiert oder möglichst effizient mit unserem Geld umzugehen. Weil Geld sehen wir als Ressource, die endlich ist und für die man arbeiten gehen muss. Also ich bin aktuell gezwungen, irgendwas zu tun, womit ich auch gleichzeitig Geld verdiene. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag meinen Hobbys nachgehen, weil dann kann ich meiner Familie nichts mehr zu essen auf den Tisch stellen. Und so setzt mich die Notwendigkeit, Geld verdienen zu müssen, ja irgendwie auch oder schränkt mich ein in meiner Freiheit. Oder es wäre zumindest gut, wenn ich Entscheidungen unabhängiger vom Geld treffen kann. Und ja, eben weil Geld dann so eine endliche Ressource ist, für die man eben seine Lebenszeit und seine Lebensenergie aufwenden muss, um sie zu generieren, versuchen wir eben, sie nicht zu verschwenden, sondern möglichst effizient einzusetzen. Also ich habe immer so ein bisschen die Idee, möglichst viel Lebensglück und Lebensfreude aus jedem Euro sozusagen rauszuholen. Also wenn ich Geld ausgebe und kriege dafür wenig Lebensfreude im Ausgleich oder im Austausch, dann sich das als nicht so optimal an.
Das ist ja ein schönes Bild. Geld als Wechselwert zur Lebensfreude. Finde ich jetzt eine ganz, ganz schöne Definition. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich würde vorher gerne nochmal auf das Thema Berufswahl als Notwendigkeit, eben auch das Geld entsprechend zu generieren, wie du sagst, zu kommen. Weil es gibt auch in dem Modell ja eine Säule, die heißt Beruf und Berufung. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, ist eigentlich ziemlich egal, was ich da mache. Hauptsache, ich generiere damit, jetzt mal sehr plakativ gesagt, die endliche Ressource Geld, um das dann in Lebensfreude umzumünzen. Oder fängt das schon früher an, du sagst, da kann ich auch meine Zeit ressourcen und orientiert und sinnvoll und auch glücklich verbringen? Oder schließt sich das aus? Wie ist das?
Nee, das muss ich nicht ausschließen. Und ich finde auch, man sollte nicht einen Job wählen oder einen Beruf wählen, nur um damit Geld zu verdienen, wenn er einem keinen Spaß macht, weil man wird ihn ja doch irgendwie viele Jahre oder sogar Jahrzehnte dann ausüben. Und wenn man dann in einem Job ist, der einem keinen Spaß macht, wo man jeden Tag sich hinschleppt und unzufrieden ist, dann hat man ja unterm Strich auch nichts gewonnen und ist eigentlich unzufrieden. Ja, und als Frugalist geht es mir eigentlich ja darum, meine Lebensfreude zu maximieren und nicht nur um des Geldes willen, mich schlecht zu fühlen oder mein Leben nicht richtig auszukosten. Und ich finde, man muss halt schon gucken, dass man auch einen Job ergreift, wo man genug Geld verdient. Oder es spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber man sollte halt sozusagen sich nur in dem Spektrum umsehen, was einem Spaß macht. Also ich wäre jetzt nicht Manager geworden oder Unternehmer, nur weil ich da sehr viel Geld verdienen kann. Ich habe mich entschieden, Softwareentwickler als Beruf zu sein. Das macht mir auch großen Spaß und ich liebe auch meine Arbeit. Und trotzdem habe ich natürlich geguckt, innerhalb dieses Feldes zu schauen, was gibt es da auch für Verdienstmöglichkeiten.
Ja, klar. Und ich glaube, du machst das auch in Teilzeit, ne? Aktuell?
Ja, ich fahre so ein 50-50-Modell. Also ich bin zu 60% angestellt, 24 Stunden die Woche. Und nebenbei bin ich noch selbstständig tätig, so als Freelancer. Arbeite ich mal, je nachdem, wo es gerade einen Auftrag gibt oder wie ich Zeit habe.
Und du hast vorhin gesagt, naja gut, es ist auch wichtig, sich die Unabhängigkeit zu bewahren. Das kann ich gut verstehen, weil ich oft im Coaching Menschen habe, die sagen, naja, eigentlich weiß ich, es ist Zeit für einen Wechsel. Ich bin hier unglücklich, vielleicht gar nicht in meinem Berufsbild, aber in der Organisation, in der ich bin. Aber ich habe so viel Verpflichtung und so viel finanzielle Dinge am Hacken, ich kann mir das gar nicht erlauben, jetzt dieses Risiko einzugehen. Und das spielt ja wahrscheinlich auch ein Stück weit eine Rolle in dem, was du sagst. Also habe ich die finanzielle Unabhängigkeit, dann kann ich aktiv mir das so gestalten, wie ich will. Einmal was den Zeitraum anbelangt, in dem ich tätig bin, aber auch wann ich gehe. Ne? Also wie ist denn da so dein Erleben? Hast du oft in deinem Leben schon den Job gewechselt?
Absolut. Also gewechselt habe ich noch nicht, aber ich sehe es, also noch nicht oft, aber ich sehe es genau wie du, wenn man dann ein finanzielles Vermögen aufgebaut, also ein finanzielles Polster aufgebaut hat, dann hat man eben viel mehr Freiheiten. Man kann den Job wechseln, vielleicht in eine niedriger bezahlte Position gehen oder mal ein Sabbatical nehmen oder einfach kündigen, wenn einem der aktuelle Job nicht gefällt und dann eine Weile von seinem Ersparten leben. Also da ist Geld eben ein Werkzeug, Vermögen ein Werkzeug, um, wie du schon sagst, mehr Risiken eingehen zu können und freier entscheiden zu können. Bei mir gab es auch mal so einen Punkt. Ich habe 2 Jahre Vollzeit gearbeitet nach meinem Studium und habe hinterher festgestellt, dass ich eben dadurch wenig Zeit hatte noch für Hobbys und andere Aktivitäten. Also den Blog, den ich dann gestartet habe, oder auch Skateboarding, mein liebstes Hobby. Das war dann immer nur am Wochenende und nach Feierabend möglich. Und nach diesen 2 Jahren, als ich dann den Job wechseln wollte, weil wir von England zurück nach Deutschland gezogen sind, habe ich mich dann entschieden, eben runterzugehen auf 60% und nebenbei noch selbstständig zu sein. Ich wusste aber nicht, ob ich mit der selbstständigen Tätigkeit tatsächlich so Einnahmen generieren würde. Das heißt, da bin ich schon ein Risiko eingegangen, aber dadurch, dass ich eben geringe Ausgaben habe und zu der Zeit schon ein sehr großes Vermögen angespart hatte, also verhältnismäßig großes Vermögen von ungefähr 80.000 Euro, konnte ich das Risiko und das geringere Gehalt durch die 60%-Stelle eben sehr leicht eingehen und annehmen.
Und hast einen höheren Freiheitsgrad, ne? Das, ja, und es zeigt sich ja, du machst es ja auch immer noch, dass sich das wahrscheinlich dann für dich nicht nur ausgezahlt hat, sondern auch Spaß macht, schätze ich mal.
Absolut, genau. Also ich mag auch meinen neuen Job und er macht mir auch noch viel mehr Spaß, seit ich nur 24 Stunden arbeite. Also ich habe mir das auf 4 Tage die Woche aufgeteilt, von Montag bis Donnerstag.
Ja.
Und ja, um 15 Uhr habe ich dann eben schon Feierabend und habe noch den ganzen Nachmittag übrig, um ja, mich um meine Familie zu kümmern oder Hobbys nachzugehen.
Ja.
Und Freitag, heute ist ja Freitag, ist dann so der Tag, wo ich dann gucke, wenn ich ein Freelancer-Projekt habe, dann arbeite ich daran. Oder manchmal waren wir auch im Urlaub schon im Freitag oder so.
Ja.
Sozusagen ja. Der Tag, den ich dann frei zur Verfügung habe.
Ja, das klingt nach einem hohen Freiheitsgrad. Also ich glaube, gerade viele von uns, die eben, also ich gehöre nun auch nicht zu den Festangestellten dazu, ich bin ja auch Freiberuflerin, aber viele, die so in der Festanstellung sind, die sagen ja doch häufig, dass ihnen genau das, was du jetzt so beschreibst, fehlt. Also finde ich sehr inspirierend, was du sagst. Ich würde gerne mit dir mal auf dieses Thema ja, finanziellen Rahmen, den ich brauche, um eben genau diesen Freiheitsgrad zu haben, gucken. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere, der jetzt zuhört, vielleicht denkt und sagt, naja gut, wenn ich so einen Spezialistenberuf habe und dann wahrscheinlich ja auch ein vernünftiges Einkommen generiere, dann ist das ja alles realistisch, dann kann ich auch sparen und dann habe ich auch eine Rücklage. Es gibt ja aber auch sicherlich Menschen, die erstmal vom Grundeinkommen gerade mal so eben über die Runden kommen und dann sagen, da kann ich gar nichts weglegen, da werde ich nie auf so ein Polster kommen. Ich weiß aber auch, dass ihr da ja auch, ich sag mal so Konzepte habt, wo ihr sagt, selbst da geht es und das würde ich gerne mal nochmal mit dir angucken. Wie kann es denn gehen, wenn mein Einkommen auch immer schon vom Grundeinkommen nicht besonders hoch ist?
Also ich finde es erstmal immer ein bisschen schade, wenn sich Menschen so einer Idee oder einem Konzept gleich verschließen, sagen, nee, das ist nichts für mich, ich verdiene nicht genug. Es ist klar, dass jemand, der vom Mindestlohn, also Mindestlohn verdient, meinetwegen, oder alleinerziehende Mutter, die nicht voll arbeiten kann zum Beispiel, dass die nicht innerhalb kurzer Zeit ein riesiges Vermögen ansparen kann. Ne? Das wird sehr, sehr schwer oder fast unmöglich sein. Aber mit den Prinzipien des Frugalismus, also zu versuchen, eben seine Ausgaben zu optimieren, möglichst effizient mit seinem Geld umzugehen, hat dann so eine Person vielleicht die Möglichkeit, statt dass 3 Tage vor Monatsende das Geld alle ist, dann vielleicht 50 Euro zu sparen oder 100 Euro zu sparen. Also selbst wenn die Sparquote von 0% auf 10% oder von 10% auf 20% steigt, ist das schon ein ungeheurer Gewinn. Dann kann man innerhalb von einem Jahr oder von 2 Jahren schon ein gutes Sicherheitspolster ansparen, was dann zum Beispiel, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht oder irgendeine unvorhergesehene Ausgabe kommt, dafür sorgt, dass man viel ruhiger schlafen kann. Wenn jemand viel verdient, Vollzeit arbeiten kann, meinetwegen über viele Jahre, dann ist es zum Beispiel möglich, schon früh in Rente zu gehen, mit 30, 40, Mitte 40 meinetwegen. Das ist ja auch mein Ziel, mit 40 also finanziell weitgehend ausgesorgt zu haben. Aber klar, mit einem niedrigen Einkommen wird das halt eine große Herausforderung. Aber auch Leute mit niedrigem Einkommen können eben von den Prinzipien des Frugalismus profitieren.
Oder ist denn dein Ziel dann, Oliver, wirklich mit 40 in Rente zu gehen und dann nur noch, ich sag mal so, dem Spaß nachzugehen, wie Skateboarden und Co.? Oder sagst du, naja, ich guck dann mal, was so ist und letztlich mache ich dann aber auch wirklich nur noch das, wozu ich Lust habe?
Also klar möchte ich dann natürlich nur Sachen machen, zu denen ich Lust habe, aber ich habe ja Lust zu vielen Dingen und ich arbeite auch gerne, ich programmiere auch gerne Dinge als Softwareentwickler, ich betreibe meinen Blog, ich mache gerne Sport. Also ich werde nicht nur auf der faulen Haut sitzen, Rente heißt dann nicht, dass ich im Liegestuhl sitze und Cocktails schlürfe den ganzen Tag, sondern dass ich halt aktiv bin und selber entscheiden kann, womit ich meine Zeit verbringe, vor allem wie viel. Mhm. Wenn ich mal in einer Woche keine Lust habe auf Programmieren, dann zwingt mich keiner dazu, sondern ich kann sagen, jetzt ist Sportwoche, jetzt ist gerade draußen Sonne und Sonntag, wenn es regnet, dann setze ich mich halt mal hin und programmiere ein bisschen was oder schreibe einen neuen Blogartikel.
Ja.
Also
ja
es geht mir eigentlich immer vor allem um Wahlfreiheit und nicht gezwungen sein oder ja.
Ja, ja, ich würde gerne nochmal auf dieses, ich fand das sehr schön, dieses Bild, dass du sagst, also Euro versus Lebensfreude oder der steht für Lebensfreude. Wie hat sich denn dein Ausgabeverhalten ganz konkret geändert? Hast du da mal so ein paar Beispiele, was du jetzt reduziert, verändert, anders gemacht hast oder anders machst jetzt?
Also was ich festgestellt habe, als ich Student war, bevor ich Frugalismus, die Bewegung entdeckt habe, war, dass ich immer so ein bisschen auf der Suche war nach, was kaufe ich mir als nächstes. Also ich habe mir ein neues Handy gekauft und dann war das irgendwie 3 Wochen toll und dann hatte ich wieder das Bedürfnis, was Neues zu kaufen. Dann habe ich geguckt, was könnte ich mir für einen Fernseher leisten oder für ein Tablet leisten oder eine neue Stereoanlage oder irgendwas. Und ich war immer so der Überzeugung, dass ein glückliches Leben oder ein erfülltes Leben davon kommt, dass ich die richtigen Produkte und Dienstleistungen kaufe und konsumiere. Also wenn ich ein schön eingerichtetes Zimmer habe mit Möbeln, die zu mir passen, das Automodell, was zu mir passt in der richtigen Farbe, also so externe Dinge eigentlich. Und ich war gar nicht so, oder ich war mir gar nicht so bewusst, dass Lebensglück, Lebenszufriedenheit eigentlich von innen kommt und man das überhaupt nicht langfristig mit solchen externen Gütern irgendwie herstellen kann. Und als ich das dann entdeckt habe, Frugalismus, ist mir klar geworden, okay, ich brauche diese ganzen Sachen nicht. Also ja, ein neues Handy ist schön, aber mein altes tut's auch und ich muss nicht in den 5-Sterne-Luxusurlaub fahren, um da Sachen bei Instagram posten zu können, sondern irgendwie Kanu fahren auf der Mecklenburger Seenplatte ist auch schön.
Ist auch schön, ja.
Oder vielleicht sogar noch schöner, weil man dabei irgendwie aktiv ist und Sport treibt und was erlebt. Und ja, dadurch habe ich dann schlagartig eigentlich aufgehört, mir so Dinge ständig zu kaufen oder immer zu gucken, was kaufe ich mir als nächstes, weil ich auch gemerkt habe, das Geld, was dafür drauf geht, damit ziehe ich letzten Endes Geld von meiner Freiheit ab. Also wenn mich jemand fragt, so wofür würdest du denn, was ist das Beste, was man sich für Geld kaufen kann? Sage ich, gut, wenn ich alles habe, eine schöne Wohnung und was zu essen und Kleidung und ein bisschen Geld zum Ausgehen mit Freunden und in Urlaub fahren, dann ist das Beste, was ich mir kaufen kann, eigentlich Freiheit. Und wenn ich über diese Grundbedürfnisse, sage ich mal, Geld ausgebe für Dinge, die mich nicht langfristig weiterbringen, die nichts Positives zu meinem Leben hinzufügen, wie jetzt zum Beispiel das 3. neue Handy und der 5. neue Fernseher oder der 8. Tolle Luxusurlaub, den man gar nicht mehr wertschätzen kann, dann ziehe ich Geld von meiner Freiheit ab, ohne dafür einen Gegenwert zu bekommen. Als ich das so realisiert habe, da habe ich dann angefangen, eben weniger zu kaufen oder eben meine Ausgaben sehr stark zu hinterfragen und zu gucken, ist das mir jetzt diese Ausgabe wert, dass ich weniger Freiheit dafür bekomme? Ne? Also möchte ich jetzt in den Urlaub fahren oder möchte ich lieber für meine Freiheit sparen? Und manchmal war es dann halt so, dass ich in den Urlaub gefahren bin, weil der Urlaub sehr vielversprechend war und mir natürlich auch viel Lebensfreude gebracht hat. Aber manche Kaufentscheidungen habe ich dann eben zurückgestellt, weil ich dachte, so wichtig ist es mir nicht. Und so viel Positives trägt dieser Kauf, diese Ausgabe jetzt nicht zu meinem Leben bei.
Und ging das schlagartig und rasant, also als dir das so klar geworden ist, oder war das eine Entwicklung, die auch immer noch anhält?
Ja, es ging bei mir sehr schlagartig, sogar so weit, dass ich am Anfang sehr extrem war. Ich glaube, das ist häufig so, wenn man was Neues kennt, ein neues Konzept, eine neue Idee, dass man erstmal so ins Extreme verfällt. Erstmal ausprobieren muss. Ja, also ich war wirklich so, dass ich nichts gekauft habe und auch anderen Leuten irgendwie ständig gesagt habe, nein, du darfst nichts kaufen. Und wenn meine Freundin sich einen neuen Nagellack kaufen wollte, habe ich gesagt, überleg mal, du solltest das Geld lieber sparen und anlegen und brauchst du den Nagellack wirklich?
Ist sie noch deine Freundin heute?
Ja. Genau. Wir sind jetzt schon seit 9 Jahren zusammen. Ja, und mit der Zeit wurde ich dann aber ein bisschen relaxter und habe auch festgestellt, wenn man mal 3-4 Euro für irgendwas ausgibt, dann fällt das am Ende des Jahres gar nicht so sehr ins Gewicht, weil das Wesentliche eigentlich die großen Posten sind. dass man eine günstige Wohnung hat, dass man nah an seiner Arbeit wohnt und nicht mit dem Auto pendeln muss, kein Auto unterhalten muss unbedingt. Mhm. Dass man guckt, dass man seine Gewohnheiten ein bisschen im Zaum hält, also nicht viermal die Woche ins Restaurant rennt, weil man zu faul ist zum Kochen. Mhm. Solche Dinge eben. Und ja, sich jetzt mal einen Nagellack zu kaufen oder so, fällt eigentlich gar nicht ins Gewicht. Und das ist ja auch völlig okay.
Also das sind diese Rahmenbedingungen, wo du oder wo ihr ganz besonders drauf achtet.
Ja. Genau, also die großen Fische, ne? Okay. Weil wenn ich jetzt, Wohnung ist eigentlich, finde ich, der allergrößte Posten. Mhm. Für die meisten Haushalte eben auch der größte einzelne Ausgabenblock. Mhm. Und wenn ich darauf achte oder es schaffe, möglichst günstig zu wohnen, dann kann ich ja jeden Monat ohne Anstrengungen sparen. Die Miete, die ich spare, da muss ich mich nicht für anstrengen, sondern die spare ich einfach völlig automatisch. Mhm. Und das können halt leicht mehrere hundert Euro im Monat sein, die man da, also macht einen sehr großen Unterschied auf jeden Fall.
Okay. Ja, kann ich gut verstehen. Ich hatte mich im Vorfeld natürlich auch schon so ein bisschen auf deiner Homepage, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Also wer sagt, das ist ein tolles Thema, Oliver hat aber auf seiner Homepage dazu einiges zu nachlesen, nachhören, das finde ich ganz großartig. Und unter anderem ist auch ein Link zu diesem 6-Stufen-Modell der finanziellen Freiheit. Oliver, magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was sich dahinter verbirgt, also hinter diesen unterschiedlichen Stufen der finanziellen Freiheit?
Also finanzielle Freiheit bedeutet ja, dass ich nicht mehr für Geld arbeiten gehen muss, sondern von passiven Einnahmen leben kann. Also zum Beispiel Erträgen aus meinem Vermögen. Oder wenn ich Buchautor bin und Bücher verkaufe, dann vielleicht aus den Einnahmen davon. Mhm. Also, dass Geld reinkommt, ohne dass ich dafür morgens das Haus verlassen muss oder irgendwas tun muss.
Ja, schön, ne?
Und mein Ziel ist es ja auch, finanziell frei zu werden mit 40. Das versuche ich zu erreichen, weil ich bin eben kein Buchautor. Versuche ich das zu erreichen, indem ich Geld anspare und dann von den Kapitalerträgen lebe später. Mhm. Und ja, viele Leute, denen ich begegne, die glauben so, finanzielle Freiheit, das ist so ein Schwarz oder Weiß. Also entweder bin ich finanziell frei und muss nicht mehr arbeiten gehen oder ich bin finanziell unfrei.
Darf ich da noch mal reinhaken, Oliver? Ja. Was glaubst du denn, was braucht man bis 40, also aus deiner Erfahrung, wie viel Kapital muss das sein, dass du sagst, gut angelegt, weil wir haben ja jetzt auch gerade gemerkt, wie volatil die Börse ist in den aktuellen Zeiten, gut angelegt, kann ich von den Erträgen leben? Was ist das für eine Summe, die man da anzustreben hat aus deiner Sicht?
Also es hängt komplett von den eigenen Ausgaben ab. Mhm. Ist ja klar, je mehr ich monatlich ausgeben möchte, desto mehr muss ich natürlich auch ansparen. Und es gibt in der Frugalisten-Community so eine Faustregel. Das ist die 4%-Regel. Mhm. Und die besagt, wenn man das 25-fache seiner jährlichen Ausgaben, also so, dass quasi die eigenen jährlichen Ausgaben 4% des Vermögens ausmachen. Wenn man das 25-fache seiner jährlichen Ausgaben angespart hat, dann ist man weitgehend finanziell frei und kann eigentlich für viele Jahre oder Jahrzehnte, wenn es gut läuft, sogar bis zum Lebensende dann von seinen Kapitalerträgen leben. Mhm. Das ist natürlich nur eine Faustregel, es hängt von sehr vielen Faktoren ab, wie viel Vermögen man tatsächlich braucht, aber so als grobe Orientierung kann man sagen, das 25-fache. Mhm. Wenn ich also im Jahr 10.000 Euro ausgebe, dann benötige ich 250.000 Euro Vermögen angelegt. Mhm. Wenn ich 20.000 Euro ausgebe, brauche ich 500.000 Euro. Mhm. Ich rechne damit, dass ich in Zukunft ungefähr 1.400 Euro im Monat brauche. Das ist deutlich mehr, als ich jetzt benötige. Mhm. Aktuell liegen meine Ausgaben so bei 800, 900 Euro im Monat. Aber unsere kleine Tochter wird ja auch noch wachsen und später mal höhere Ausgaben verursachen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch noch mehr Kinder. Deswegen rechne ich eben mit steigenden Ausgaben. Und bei 1.400 Euro im Monat, also rund 17.000 Euro im Jahr, an Ausgaben bräuchte ich dann gute 400.000 Euro an investiertem Vermögen, um davon leben zu können.
Mhm. Okay. Ja, spannende Rechnung. Ich glaube, das ist etwas, da werden jetzt viele nochmal nachrechnen. Was heißt denn das für mich?
Und ich habe auch einen Rechner auf meiner Seite, frugalisten.de, oben in der Navigation. Da kann man auch seine eigenen Einnahmen und Ausgaben eingeben und dann mal schauen, wie lange es dauert, bis man selber in Rente gehen kann. Kann man mal ein bisschen mit den Zahlen spielen.
Ja, okay, sehr schön. Gut. Oliver, ich habe auch nochmal auf deiner Seite geschnüffelt und da ist so eine ganz schöne Geschichte drin mit dem, wo ist der Fokus? Ich glaube, die können wir ja zum Abschluss nochmal so zusammenfassend sagen. Aber bevor wir das tun, wo ist denn dein Fokus mit den großen Steinen, weißt, ich komme auf die Geschichte zu sprechen gerade, wenn du so sagst, du willst ein Glas mit Steinen füllen, um dazu auf den Fokus das zu beziehen, was sind so deine großen Steine?
Ja, also erstmal wollte ich noch sagen, vielleicht, wenn man als Frugalist oder über Frugalismus spricht und schaut, wie kann ich eigentlich mein bestmögliches Leben führen, dann darf man natürlich nicht nur über Geld sprechen, sondern muss erstmal gucken, was macht mein bestmögliches Leben überhaupt aus.
Ja.
Und deswegen kam ich dann irgendwann zu dem Punkt, mir mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich im Leben und was sind meine Prioritäten? Genau. Vor allem seit wir eben ein Kind haben, habe ich halt festgestellt, dass die Zeit einfach knapper ist und man hat einfach nicht mehr genug Zeit, um alle schönen Dinge des Lebens gleichzeitig machen zu können. Also ich kann nicht mehr allen meinen Hobbys nachgehen, mich um meine Familie kümmern, arbeiten gehen. Es reicht einfach nicht. Und ja, dann bin ich an den Punkt gekommen, mich zu fragen, was ist eigentlich das Wesentliche, worauf ich mich konzentrieren will und was kann ich weglassen, ohne dass ich was in meinem Leben vermisse. Und das sind eben die großen Steine. Und ja, da steht natürlich ganz klar meine Familie ganz oben. Unsere kleine Tochter, die lernt gerade laufen und es ist, ist einfach toll, sie so beim Aufwachsen zu sehen. Dann ganz klar Sport zu treiben, Skateboarding. Das brauche ich auf jeden Fall, um zufrieden zu sein und um ausgeglichen zu sein. Und das Zweite ist dann so eine erfüllende Tätigkeit, bei der ich das Gefühl habe, dass ich ja irgendwas Kreatives schaffe, aktiv bin, irgendwas Tolles zur Welt beitrage sozusagen. Und das kann etwas sein, was ich programmiere. Aber in den letzten Jahren hat sich eben gezeigt, dass der Blog doch ziemlich erfolgreich auch ist und ich damit viele Leser erreiche. Und deswegen ist das auch ein großer Stein, weil ich damit einfach ja gleichzeitig kreativ bin und schreiben kann, aber auch eben irgendwie einen Unterschied in der Welt mache und vielleicht andere Leute auch inspirieren kann, ihr Leben zu verändern.
Sehr gut verstehen. Ja, schön. Und gibt es noch was? Das waren ja jetzt drei große Steine in deinem Gefäß, glaube ich.
Oder? Ja, ich glaube, das sind so die größten drei, würde ich mal sagen. Und ja, dann danach folgen dann noch ein paar kleinere. Natürlich meine Freunde, die sind natürlich auch ganz wichtig, dass ich versuche, Zeit zu reservieren, um mich auch mit meinen Freunden eben zu treffen.
Und planst du das? Das hört sich ja alles jetzt nach großer, also viel Struktur auch und viel Reflexion an, was du so erzählst. Bist du da sehr, also wirklich so auch planerisch unterwegs oder gibt es auch mal Tage, wo du einfach in den Tag hineinlebst?
Also früher war ich nicht so sehr geplant, eben weil eigentlich für alles immer noch genug Zeit da war. Aber seit wir eben ein Kind haben, habe ich festgestellt, wenn ich gar nicht plane, dann kommen viele Dinge eben zu kurz. Und dass ich eben ein Stück weit planen muss. Ich bin jetzt nicht der, der seinen Tag komplett durchplant. Aber mir hat das Planen bis zum gewissen Punkt eben geholfen, die großen Steine unterzubringen, die ich vorher eben nicht unterbringen konnte.
Ja. Okay, das ist auch, ja, gut, sehr nachvollziehbar. Ja, jetzt haben wir schon so viel über die Steine gesprochen. Magst du denn noch mal kurz sagen, was mit diesem Glasgefäß gemeint ist? Denn das ist ja eine Geschichte, ich kenne die schon, ich habe die früher oft für Zeitmanagement-Seminare eingesetzt, ich finde das aber noch viel schöner, so wie du das einsetzt. Von daher erzähl das doch ruhig nochmal.
Ja, das ist letztendlich so eine Parabel, wo ein Professor in der Uni seinen Studenten ein großes Glas auf den Tisch stellt und dann sagt er, das Glas repräsentiert euer Leben. Und dann holt er große Steine hervor und füllt die in das Glas, bis das Glas so randvoll ist und sagt dann zu den Studenten, ist das Glas denn voll? Und alle so, ja, das ist jetzt voll. Und dann holt er einen Sack mit Kieselsteinen raus, die ein bisschen kleiner sind und füllt die so in die Zwischenräume zwischen den großen Steinen, bis das Glas auch mit den Kieselsteinen voll ist. Fragt wieder, ist das Glas jetzt voll? Die Studenten wieder, ja. Dann holt er einen Sack mit Sand raus und füllt auch den in die Zwischenräume. Und als sich die Studenten dann langsam wundern, was der Professor ihnen damit sagen will, sagt er, dieses Glas symbolisiert ihr Leben und sie müssen die großen Steine, also die wichtigen Dinge, ihre Prioritäten im Leben zuerst unterbringen und für diese zuerst Zeit und Energie reservieren, weil wenn sie die ganzen kleinen unwichtigen Sachen, also den Sand, zuerst in das Glas füllen, dann ist nachher für die großen Steine kein Platz mehr. Wenn ich also zuerst den ganzen Kleinkram erledige, die unwichtigen Dinge mache, dann habe ich am Ende keine Zeit mehr für meine Hobbys und meine Familie, die Dinge, die mir wichtig sind. Also muss ich mit den Sachen eben anfangen. Und wenn die kleinen Sachen, der Sand nachher untergeht oder irgendwo noch zwischengequetscht wird, dann ist das halb so wild. Und ja, dann ganz am Ende nimmt der Professor eben noch 2 Dosen Bier aus seinem Rucksack und füllt sie auch noch in das Glas. Und also den Inhalt und sagt dann, ja, und für ein Bier mit Freunden muss auch immer noch Zeit sein.
Weißt du, die Geschichte, ich glaube, die ist ja vielen schon bekannt, aber das mit dem Bier, das kannte ich noch nicht und das gefällt mir ganz besonders gut.
Immer so eine witzige Wendung am Ende.
Ja, ja, du, wir sind ja jetzt auch schon fast am Ende des Podcasts. Also ich fand das sehr spannend, sehr anregend. Ich kann mir vorstellen, dass da ein oder andere sagt, oh, da hätte ich gerne mal ein bisschen was Vertieftes. Wir haben ja einmal schon deine Homepage genannt, wo ja viele Impulse drauf sind. Dein Blog, ne, den man ja abonnieren kann und sich da immer wieder neue Inspirationen zu dem Thema holen kann, um vielleicht auch selber am Ball zu bleiben, wenn der eine oder andere jetzt sagt, oh ja, das nehme ich mir mal vor, da will ich jetzt auch was verändern, auch an meinem Ausgabeverhalten was verändern, um mehr Freiheitsgrad zu erwirken. Gibt es noch einen Tipp, wo man sich da vielleicht etwas aufschlauen könnte noch von deiner Seite?
Ja, also ich finde immer Bücher ganz gut. Ich habe auf meinem Blog auch eine Seite Buchtipps, wo ich so meine Lieblingsbücher zu dem Thema zusammengetragen habe. An erster Stelle ist da vielleicht das Buch Finanzielle Freiheit, Rente mit 40, Finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus von Florian Wagner zu nennen. Mhm. Das ist im letzten Jahr erschienen und ist eigentlich so das umfassendste deutsche Buch eben zum Thema Frugalismus, wo die Lebensphilosophie erklärt wird und Beispiele von Leuten berichtet werden, die eben schon finanziell frei sind oder auf irgendeine Art und Weise mehr Freiheit in ihr Leben eingebaut haben. Mhm. Und ansonsten, ja, gibt es auch noch viele YouTube-Kanäle mittlerweile, andere Blogs zum Thema Frugalismus oder finanzielle Unabhängigkeit, auf denen man sich informieren kann. Ich glaube, wenn man da ein bisschen googelt und schaut, was einen vielleicht am meisten anspricht, dann wird man auf jeden Fall fündig.
Okay. Oliver, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dann drücke ich die Daumen, dass das mit der Rente mit 40 klappt, ohne Rentner zu sein. Danke ganz herzlich.
Vielen Dank, Anja. Danke auch. Mach's gut.
Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, Karrieretipps to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speaker-Seite anjamalstedt.com oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Karrieretipps to go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalt wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.